Wir lieben alle wieder einander. Nach den Glocken der Hospitalkirche hat nun auch unser Silberglöcklein den 21. evangelischen Landesblindentag eingeläutet. Für die, die es nicht wissen, es ist ein Vermächtnis der heimgegangenen Stuttgarter Diakonisse Luise Gauger. Die hat es einst gestiftet, damit ich nicht so schreien müsse, um die froh bewegte Menge in diesem Saal zum Schweigen zu bringen. Und das ist ja nun tatsächlich gelungen. Wir grüßen in dieser Stunde zuerst sehr herzlich Herrn Oberkirchenrat Dr. Gottschick. Er hat sich so bereitwillig eingefunden und die Liturgie übernommen, nachdem der uns aus vielen Lindentagsgottesdienste vertraute Pfarrer Manfred Neun das neu geschaffene Dekanat Hitzingen vor kurzem übernommen hat. Am vergangenen Mittwoch ist Herrn Oberkirchenrat Gottschick feierlich die Würde eines Ehrendoktors der Theologie in Tübingen verliehen worden. Sie haben damit Ihren Glückwünschen schon Ausdruck gegeben. Dieser Ehrendoktor, der glänzt noch ganz frisch und damit fällt ein besonderer Glanz auch in unsere arme Hütte. Und für diesen Glanz hat ja schon unser Festprediger Pfarrer Walter Brünger aus Bad Oeynhausen gesorgt. Wir danken ihm herzlich für sein Wort in der Predigt vom Klagen dürfen und von der Gegenkraft der Auferstehung Jesu Christi, vom Danken und vom Warten auf das Große, was der Herr für uns bereit hat. Wir freuen uns, dass wir ihn heute Mittag dann noch einmal hören werden, wenn er berichtet von der Arbeit des Christlichen Blindendienstes in Westfalen, die er dort zu verantworten hat. Und dann, ja, die Predigt war nicht lang, es war eigentlich, das Orgel war ein bisschen lang am Eingang, so hat er immer so arg wie Verspätung jetzt kriegt, aber schön war es halt doch. Und nun danken wir Herrn Musiklehrer Erwin Wieland und all seinen Sängern und Sängerinnen, die seit am Himmelfahrtsabend in Denkendorf fest geübt haben, um diesem Festtag noch einen zusätzlichen Glanz zu geben. Und wir danken Ihnen, dass Sie einen Satz von Hermann Stern gesungen haben. Uns tut ja immer noch das Herz weh, im Gedanken daran, dass er nicht mehr mit uns singen kann, wie er es immer gern getan hat und wie wir selber doch auch immer so gern getan haben. Er ist ja im Januar in der Nacht nach der Taufe eines Enkels plötzlich abgerufen worden. Doch nun genug der Namen. Wir grüßen uns einfach alle miteinander gegenseitig und freuen uns, dass wir wieder da sein können. Zur Einstimmung auf diesen heutigen Tag habe ich mir von Herrn Frechtingen das Tonband vom ersten Blindentag am 27. April 1958 vor 20 Jahren kommen lassen. Bewegten Herzens habe ich die Stimme von Fritz Riedinger wieder gehört, dem ehemaligen Geschäftsführer der Gesellschaft für christliches Leben oder den deutschen Blinden, Sitz Wernigerode am Harz. Nach der Spaltung Deutschlands hat er dann 1953 den christlichen Blindendienst für die Bundesrepublik neu begründet, sind jetzt gerade 25 Jahre her. Wer gern Jubiläen feiert, ist herzlich eingeladen an Fronleichnam in Frankfurt das 25-jährige Jubiläum des christlichen Blindendienstes mitzufeiern, sofern er noch nicht entschlossen ist, auf dem Killesberg beim Gemeindetag unter dem Wort zu sein. Es wird mich nun, ja, Fritz Riedinger war damals schon von schwerer Krankheit gezeichnet und ist ein Vierteljahr später heimgerufen worden. Aber dieser Tag im Charlottenheim drüben. Das war für ihn noch eine ganz, ganz große Freude am Schluss seines Lebens. Ich möchte jetzt einfach einmal fragen, wie viele sind heute hier, die jenen ersten Blindentag vor 20 Jahren miterlebt haben? Ich strecke, wer streckt noch und wer sagt, wie viele etwa sind? Ich sage, wir freuen uns über alle, die nun schon 20 Jahre dabei sind. Wir freuen uns aber ebenso über alle, die in dieser Zeit hinzugewachsen sind. Und wir denken an die vielen, die in dieser Zeit aus unseren Reihen geschieden sind. Ich möchte nur stellvertretend für alle einen Namen heute nennen. Frau Anna Herrmann, die Mutter von Marianne Herrmann aus Bayingen, die auf so vielen Freizeiten uns so treulich geholfen hat. Vor kurzem sagte mir ausgerechnet eine blinde Patientin, die Krankenseelsorge im Haller Diakonie Krankenhaus lasse doch recht zu wünschen übrig. Sie war über 8 Wochen da, als ich endlich zum zweiten Mal Zeit für sie hatte. Abgesehen von einer Feier des Heiligen Abendmahls in ihrer Stube in der Karwoche. Ich könnte nur sagen, Sie haben leider recht. Eben deshalb gebe ich den Blindendienst auf. Es sind heute genau 21 Jahre, dass ich am 7. Mai 1957 meinen Dienst als Krankenhauspfarrer in Schwäbisch Hall angetreten habe. Damals hat es gleich schon sehr bedenkliche Stimmen gegeben, wie das werden solle, wenn ich neben dem vollen Dienstauftrag, der einen Sehenden ganz beansprucht und einen Blinden noch viel mehr, auch noch die Verantwortung für die kirchliche Blindenarbeit im Land haben solle. Aber ich konnte nicht anders damals. Als im Oktober 1956 der Leiter des christlichen Blindendienstes, Krankenhauspfarrer Heinz Berner aus Schleswig, in mein Margröninger Pfarrhaus kam und mir sagte, du musst die kirchliche Blindenarbeit in Württemberg aufbauen. Da war das für mich, als wär's nun eben Gottes Ruf, dem ich mich nicht entziehen konnte. Und so habe ich's getan. Und ich habe es nie bereut. Ich glaube, ich bin bei dieser Arbeit selber der am reichsten Beschenkte geworden. Und es war mir eine Hilfe, um mit meiner Erblindung fertig zu werden, dass ich glauben konnte, Gott hat dir damit eine besondere Aufgabe zugewiesen. Du sollst eben nun deinen Schicksalsgefährten Bruder und Helfer sein. Und so habe ich in Gottes Namen gewagt. Kurz nachdem ich nach Schwäbisch Hall gekommen bin, kamen dann die von der Kirchenleitung über die Pfarrämter gesammelten 1500 Anschriften evangelischer Blinder in unserem Lande an. Die Arbeit konnte beginnen. Aber wie? Meine Frau war mit den 4 Kindern völlig ausgelastet und daheim angebunden. Da geschah das Wunder. Ich kann es nicht anders sehen. Die Hilfe kam. Sie fiel nicht vom Himmel, sondern sie kam angehumpelt auf einem Stock gestützt in Gestalt der Schwester Pauline Blessing. Die konnte nach 2 schweren Unfällen nicht mehr im Pflegedienst eingesetzt werden und so wurde sie mir beigegeben als Hilfe für mein Halleramt. Das Wunder war die Selbstverständlichkeit, mit der sie, ohne dass das von ihr verlangt war, von allem Anfang an auch um den Blindendienst annahm. Ja, dass sie darin gar bald ihre Hauptaufgabe sah und das fand, was ihrem Leben eine neue Sinnerfüllung gab. So kam der Blindendienst mit uns Zweien zu zwei ehrenamtlichen Mitarbeitern. Und ich glaube, ich kann sagen, Schwester Pauline, die hat für zwei oder gar für drei geschafft in diesen Jahren. Wir haben ihr von ganzem Herzen zu danken. Sie haben das eben schon zum Ausdruck gebracht. Die Arbeit kam dadurch in Schwung. Man sah von anderen Gegenden her mit Hochachtung, vielleicht auch mit ein bisschen Neid nach Württemberg, was da im Blindendienst alles nun aufgebaut wurde. Aber das war ja nicht die Sache von uns beiden, sondern da waren noch viele andere da, die sich ebenso uneigennützig, selbstlos eingesetzt haben. Zunächst möchte ich aber doch der Evangelischen Diakonissenanstalt Schwäbisch Hall, heute heißt Evangelisches Diakoniewerk Schwäbisch Hall, herzlich danken dafür, dass man mich trotz der Bedenken hat gewähren lassen. Ja, dass ich jedes Jahr zwei Blindenbibelfreizeiten außerhalb meines Urlaubs halten durfte. Das Vervielfältigungsbüro stand uns offen und die Mutterhausgemeinde hat auch fleißig immer wieder für uns geopfert und die Spenden der Schwestern sind geflossen. Auch am heutigen Sonntag ist in der Auferstehungskirche in Schwäbisch Hall das Opfer für den evangelischen Blindendienst bestimmt und es sollte mich wundern, wenn da nicht wieder mehr als 1000 Mark zusammenkämen. Ganz herzlichen Dank. Doch der Pfarrer Betsch, der Leiter des Diakoniewerks, ist, soviel ich weiß, in unserer Mitte. Darum sage ich dann diesen Dank. Ja. Und dann dürfen wir ja Herrn Oberkirchenrat Dr. Gottschick den ganz herzlichen Dank an die Landeskirche weitergeben. Sie hat nicht bloß Hebammendienste geleistet bei der Sammlung der 1500 Anschriften vor 20 Jahren, sondern hat uns immer wieder ihre treue Verbundenheit erfahren lassen. Das ist für mich doch etwas ganz Wunderbares, wie uns immer wieder finanzielle Hilfen zuteil geworden sind in dem großen Vertrauen. Ihr wisst schon, was ihr damit anzufangen habt, dass wir unsere Arbeit in Eigenständigkeit, in eigener Verantwortung nun entwickeln und aufbauen durften. An dieser Stelle haben schon alle unsere drei Landesbischöfe, Dr. Haug, Dr. Eichele und Dr. Glass, zu uns gesprochen und uns damit ihre Verbundenheit gezeigt. Auch das ist für uns immer eine ganz besondere Freude und Grund zum Danken gewesen. Ein besonderes Dankeswort gebührt heute noch dem Paar, das 9 Jahre lang per Bahn, per Bus und sehr viel auf Schusters Rappen durchs Land gezogen ist, um Blinde zu besuchen und Treffen zu halten. Unsere blinde Gemeindehelferin Else Bauder mit ihrer Fräulein Lea Bergkircher. Und da war der Aufbau der Hörbücherei, unlöslich verbunden mit dem Namen unserer Frau Lydia Dietrich, die uns mit ihrer warmen Stimme nicht bloß die ganze Bibel, sondern noch vieles mehr aufgelesen hat und die mit ihrem Mann zusammen uns diese fabelhaften Aufnahmen unserer Blindentage geliefert hat. Die schwere Krankheit von der Frau Dietrich im vergangenen Jahr heimgesucht worden ist und die ihr diesen Dienst aus der Hand genommen hat, die bewegt uns tief, besonders auch im Gedanken an unseren lieben Reinhold Dietrich. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass der Herr ein Wunder an ihr tut, damit sie nicht bloß weiter für ihren Mann so gut sorgen kann, sondern auch für uns wieder da sein darf. Tausende von Bändern hat uns Walter Ebner in Niefern kopiert in den ersten Jahren. An dessen Grab standen wir 1970. Und wir denken auch an Pfarrer Werner Schmidt. Er bleibt uns unvergessen, wie er seine letzte Kraft und seine ganze Liebe an uns in der Hörbücherei gewendet hat. Wir grüßen seine Frau, die nun sein Werk wenigstens teilweise weiterführt und heute auch bei uns ist. Aber damit nun einmal ein Ende mit den Namen. Es sind ja viel zu viele Blinde und Sehende, Freunde, die uns in diesen 20 Jahren des Aufbaus so unentbehrliche Dienste geleistet haben. Ich bemühte mich von Anfang an, den Blindendienst auf eine möglichst breite Basis zu stellen und suchte für jedes Dekanat mindestens eine Vertrauensperson. Oft fand ich sie leider nicht immer. Die Vertrauensleute haben dann den Landesausschuss gewählt, dem ich ganz besonders viel zu danken habe für alles, mit Planen und mit Helfen und mit Beten. Wir noch ein Wort zu der finanziellen Seite. Wir haben mit nichts angefangen. Unser Mobiliar und Inventar bestand zunächst in einem Stempel und der bereits legendären Persilschachtel unter Schwester Paulines Bett, in der die 1500 Anschriften und der Stempel aufbewahrt waren. Das Porto für den ersten Rundbrief im Juli 1957 habe ich vorgestreckt. Es hat Freudentränen gegeben bei der Schwester Pauline, als wir die ersten 100 Mark bekommen haben, die Oberkirchenrat Keller irgendwo hat freimachen können. An diesen Mann, der mir in jenen ersten Jahren ein väterlicher Freund geworden ist, da kann ich auch nur in herzlicher Dankbarkeit denken. Die Landeskirche hat uns dann bescheidene, aber regelmäßige Zuschüsse geschickt. Dafür sind wir dankbar. Ohne das hätten wir die Arbeit nicht tun können. Aber es war auch gut, dass diese Zuschüsse nicht gereicht haben. Ich hatte von Anfang an einen Spleen, nämlich die Meinung, dass wir Blinde nicht bloß die armen Leute seien, die immer die Hand hinhalten, sondern dass wir auch eine offene Hand haben können, wenn wir eine Arbeit für wichtig und von Gott uns zugeschoben erkannt haben. Und darin habe ich mich nicht getäuscht. Noch ehe es ein Bundessozialhilfegesetz und damit ein Blindengeld gab, sind die Spenden unserer Freunde schon geflossen, und als es dann das Blindengeld gab, da wurde aus dem Bächlein ein immer breiterer Bach, dessen Wassertiefe im vergangenen Jahr erstmals ein wenig niederer geworden ist. Aber ich nehme an, wenn wir alles das dazu rechnen, was unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter im Land aus der eigenen Tasche bezahlt haben, dann werden es wohl um die 300.000 Mark sein, die uns in diesen 20 Jahren als Spenden für unsere Arbeit zugeflossen sind. Das macht mir Mut und das macht mich froh. Und darin kommt auch zum Ausdruck, wir fühlen uns nicht als Leute, die betreut werden wollen, sondern wir verstehen uns als ein Selbsthilfeverband evangelischer Blinder, die Verantwortung für ihre Schicksalsgefährten nach Kräften wahrnehmen wollen. Wir wissen genau, wir können das nicht ohne die Hilfe der Sehenden, aber wir sind auch jemand. Und das haben wir mit diesen Spenden gezeigt. Ganz herzlichen Dank. Haben jetzt vier Batscht, wo nichts gespendet haben noch. Sonst können wir uns doch nicht selber bepatschen. Aber aufgrund dieser Spenden konnten wir eben jetzt eine kleine Kassettenkopieranlage bestellen um 9000 Mark. Die Anlage unseres ehrenamtlichen Chefkopierers, Herr Rich in Mürtingen, die streikt immer wieder. Wir haben es gemerkt daran, dass die Gemeindeblattkassetten wieder einmal mit fast 3 Wochen Verspätung gekommen sind. Wenn wir nun auch eine Anlage haben, dann ist doch zu hoffen, dass wenigstens eine davon immer tut. Und dass dann das Gemeindeblatt aus dem Quellverlag auch jeweils quellfrisch zu Ihnen kommt. So schmerzlich es war, als vor bald 10 Jahren die bereits erwähnte Fräulein Lea Börkircher, 77 Jahre alt damals, nimmer länger Else Bauder begleiten konnte, sodass die nun plötzlich da stand und eben auch nicht mehr weitermachen konnte und sich dann ihre neue Aufgabe in der Nikolauspflege suchte, so sehr hat sich das recht bald als ein Fingerzeig Gottes erwiesen. Es war die Zeit, in der unsere Kirche noch nicht so scharf rechnen musste, in der es noch möglich war, neue Stellen zu schaffen und dieses leidvolle Geschehen, das unsere Fräulein Lea nimmer konnte, hat dazu geführt, dass wir mit dem Oberkirchenrat verhandelt haben und er die hauptamtliche Stelle eines Blindendiakons der Landeskirche geschaffen hat, die dann Herr Diakon Stefan Uber übernommen hat. Er hat seine Geschäftsstelle in Backnang-Waldrems eingerichtet und der Oberkirchenrat hat dann auch noch die Kosten für eine Bürokraft bewilligt. Aus praktischen Gründen sind es 2 Damen, die dort die Arbeit tun, Frau Hamdorf und Frau Dörr, die ebenfalls unter uns sind. Damit ist freilich keine einzige ehrenamtliche Mitarbeiterin im Land überflüssig geworden. Im Gegenteil, jetzt konnte die Arbeit erst recht ausgeweitet und intensiviert werden. Für Schwester Pauline war es freilich höchste Zeit, dass sie entlastet wurde, denn sie ging damals auf die 70 zu. Und auch ich war dankbar, dass sich doch das Schwergewicht nun immer mehr nach Backnang verlagerte. Herr Uber hat sich mit großem Eifer und oft über das Maß seiner körperlichen Kraft hinaus in die Arbeit gestürzt und ihr dadurch in den letzten Jahren immer stärker das Gepräge gegeben. Unter das Angebot an Freizeiten, an Treffen im Land umher, an Zurüstung der Mitarbeiter konnte wesentlich erweitert werden und fand dankbaren Zuspruch. Nun hat sich in den letzten Jahren manches von verschiedenen Seiten her getan, was mir als ein Wink von oben erscheinen wollte, dass ich mich langsam aus der Verantwortung für den Blindendienst zurückziehen dürfe und solle. Schwester Pauline ist bereit, sich bis zum letzten Blutstropfen vom Blindendienst aussaugen zu lassen. Die Frage ist, ob das recht ist, wenn wir das tun. Wenn wir daran denken, dass sie nächsten Monat 76 wird, dann ist eben auch daran zu denken, mit 77 hat Schwester Freile Lea nicht mehr können plötzlich. Bei allem guten Willen. Wenn Schwester Pauline nun plötzlich nimmer kann, ja, dann stehe ich vor der gleichen Lage wie Else Fauder vor 9 Jahren. Es hat Gott nicht gefallen und wir wollen es auch nicht von ihm erbitten, dass eine Hallerschwester in rüstigem Alter wieder verunglückt ist, sodass sie als Nachfolgerin von Schwester Pauline zur Verfügung stehen könne. Und die Kirchenleitung hat mir schon vor 3 Jahren erklärt, dass an einen Zuschuss für eine bezahlte Hilfskraft in Hall nicht zu denken sei. Damit war mir der Weg ja doch schon einigermaßen vorgezeichnet. Dazu kam, dass die Verweildauer der Patienten im Krankenhaus immer kürzer wird, sodass es immer häufiger vorkommt, dass ich Patienten überhaupt nicht antreffe, weil ich nicht schnell genug auf den Stationen herumkomme. Und zu Beginn dieses Jahres ist ein Erweiterungsbau des Diakoniekrankenhauses in Betrieb genommen worden, der zusätzliche Aufgaben für mich brachte. Auf der anderen Seite sieht Herr Uber immer neue wichtige Aufgaben, die wir vom Blindendienst her anpacken sollten, aber sie gehen über seine Kraft und über meine auch. Da gehört einfach eine frische, jüngere Kraft her, die nicht bloß ehrenamtlich neben einem vollen Dienstauftrag für die Blindenseelsorge da ist, sondern mindestens nebenamtlich. Das weiß Herr Oberkirchenrat Gottschick und ich weiß, dass er es in seinem Herzen schon längere Zeit bewegt hat. Es kam dann endlich noch dazu, dass das diakonische Werk, dem wir von Anfang an angehörten, im Zug seiner Neuorganisation von den Mitgliedern verlangt, dass sie eine Satzung haben und den Status eines eingetragenen Vereins. Wir haben fleißig an diesen Dingen nun gearbeitet, aber es hat sich leider verzögert, sodass wir nun heute noch nicht den neuen Vorstand gleich vorstellen können. Aber es war für mich doch das Gegebene, dass ich damit um meine Ablösung bitte, wenn dann sowieso ein neuer Vorstand gewählt werden muss. Und ich bin dankbar, dass die Kirchenleitung dafür Verständnis hat. Diese Bitte um Ablösung fiel mir umso leichter, je klarer der Mann ins Blickfeld trat, von dem ich meinte, den habe Gott jetzt so im Visier wie damals vor 21 Jahren mich, als er mir den Pastor Berner ins Haus schickte. Und es sah bis in die vorletzte Woche so aus, als könnte nun heute mein Nachfolger hier präsentiert werden, in der Person von Herr Krankenhausseelsorger Karl Schimpf in Ludwigsburg-Poppenweiler. Nun hat ihm sein Arzt zu unserer leidvollen Überraschung bescheinigt, dass er keine zusätzliche Beschäftigung annehmen darf. Und nun stehen wir da. Meine Verabschiedung ist nun weit hinaus posaunt worden ins Land und sie findet statt. Aber einen Nachfolger
kann ich Ihnen nun nicht vorweisen und Herr Oberkirchenrat Dr. Gottschick auch nicht. Das ist eine prekäre Lage. Mit der haben wir nicht gerechnet. Aber ich bin der festen Überzeugung, es geht alles durch Gottes Hand und er hat seine Gedanken dabei und er hat sicher auch seine ganz besonderen Absichten, wenn er uns nun in diese notvolle Lage gebracht hat. Mir ist wieder sehr in den Sinn gekommen, was mir Ende des letzten Jahres einmal gesagt worden ist. Lassen Sie andere in die Verantwortung hineinwachsen, die wollen kommen, die wollen mitmachen, wenn man ihnen die Gelegenheit bietet. Aber nicht so, dass sie ihre Vorstellungen den anderen überstülpen. Jetzt mach ich den Platz frei und ich hoffe bloß, dass es jetzt ein fröhliches Sprießen gibt und dass sie jetzt hervorkommen und neue Gedanken entwickeln und dass der Blindendienst nun, ja, seinen zweiten Frühling erlebt. Ich will fest mit Trompeten und werde mich ganz arg mitfreuen, wenn sich eine Lösung abzeichnet. Und mitfreuen wird sich auch der Blindenseelsorger, der EKD-Pfarrer Hans Rupp, uns allen wohlbekannt, der uns herzlich grüßen lässt. Ihm wurde vor kurzem der Titel Kirchenrat verliehen in Anerkennung seiner Verdienste um den Blindendienst. Aber ich glaube, Helingen, dahinter stand noch was anders. Auf der katholischen Seite ist ein Prälat für diesen Dienst eingesetzt. Und da sollte er doch nicht gar so tief unter dem katholischen Kollegen stehen. Nun gebe ich zum Schluss meiner Rede das Blindentagsglöcklein als Zeichen meiner Würde weiter. Ich habe gemeint, ich könnte zum Herrn Schimpf zu treuen Händen übergeben. Ja, nun mögen sich Herr Oberkirchenrat Dr. Gottschick und unser Geschäftsführer Herr Uber darüber einigen, wer es aufbewahrt, um es dann dem in die Hand zu geben, der es beim 22. Landesblindentag schwingen wird. Für den wie für mich und alle, die mit am Werk stehen, gilt das Wort des Apostels Paulus: So ist nun weder der da pflanzt, noch der da begießt etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Ich danke Ihnen.